Herzlich willkommen beim Higher Health Podcast. Hier verraten Mr. Brokkoli und spannende Gäste Informationen jenseits des Mainstreams. Verabschiede dich von schlechter Laune und chronischen Beschwerden und komm in deine beste Figur und dein bestes Selbst. Stärke deinen Geist und optimiere deine Gesundheit mit Mr. Brokkoli. Viel Spaß bei der Folge.
In Deutschland jedes Jahr 40.000 Patienten schwerst krank werden davon.
Stell dir vor, du nimmst ein ganz normales Antibiotikum und plötzlich dreht sich dein Leben um 180 Grad.
Dann nehmen die das Mittel, möglicherweise sogar nur als Ohrentropfen oder so. Mhm. Und am nächsten Tag sind die krank und bleiben das. Bist du im Prinzip am nächsten Tag bettlägerig.
Eine Behinderung, die in Verbindung mit bestimmten Antibiotika passiert.
Also dagegen ist MS eine gutartige Erkrankung. So gibt es ganz vielfältige Therapieformen. Die sind halt extrem wirksam.
Was steckt dahinter? Wie kann es sein, dass ein Medikament, dem wir vertrauen, solche Effekte haben kann? FQAD, ich traue mich jetzt nicht auszusprechen, es tut mir leid. Was steckt dahinter? Soweit ich weiß, sind es verschiedene Antibiotika und wir tauchen heute darüber ein, warum es die gibt, für was die gut sind, aber was auch Nebenwirkungen sind und wie du daraus lernen kannst.
Ja, genau. Es ist eine bestimmte Antibiotikagruppe. Man kennt ja Penicilline oder Aminoglykoside oder verschiedene Gruppen von Antibiotika, die chemisch halt immer in für sich gesehen dann Ähnlichkeiten aufweisen. Und diese Gruppe, die nennt sich Fluoquinolone. Das ist eine Gruppe, jeder hat bestimmt schon mal gehört von einem Antibiotikum, was mit Floxacin aufhört. Das häufigste und bekannteste heißt Ciprofloxacin. Es gibt Norfloxacin, Levofloxacin, Ofloxacin. Und das Schöne ist, dass man eben an der Endung Floxacin immer schon genau merkt, dass es sich um diese Antibiotikagruppe handelt, ohne diesen komplizierten Namen Fluoquinolone dauernd aussprechen zu müssen, sondern man kann das eben über dieses Floxacin, kann jeder Patient auf seiner Packungsbeilage oder auf seiner Packung sehen, oh Gott, das ist genau dieses Mittel. Und diese Medikamentengruppe, diese Antibiotikagruppe, die gibt's jetzt schon seit 40 Jahren inzwischen, die ist in den 80er Jahren entwickelt worden. Interessanterweise das erste Antibiotikum überhaupt, was synthetisch hergestellt worden ist. Muss man sich mal vorstellen. Davor stammen alle anderen Antibiotika, auch häufig danach noch, aus der Natur, wurde abgeguckt. Penicillin ist das beste Beispiel, kommt ja von einem Pilz und dann hat man gemerkt, oh, das bekämpft ja Keime und so. Mhm. Und die Fluoquinolone sind aber praktisch als Betriebsunfall im Labor entstanden, als man ein Malariamittel hergestellt hat, was auch lange, lange und heute immer noch bekannt ist. Chloroquin heißt das. Und bei einer Verunreinigung dieses Verfahrens merkte man dann plötzlich, boah, wir haben ja gerade einen Stoff entdeckt, der gegen Bakterien besonders gut wirkt. Und zwar richtig bombig wirkt. Also das ist wirklich ein Mittel, was in der Infektiologie, also in dem Medizinbereich, wo man halt Infektionen bekämpft, Bakterien bekämpft, einen hohen Stellenwert hat, aber eben so stark wirkt, dass man es auch bei uns als Panzerschrank-Antibiotikum benennt. Warum? Weil es halt so gut wirkt, dass man eigentlich nicht möchte, dass das jetzt für banale Infekte benutzt wird und sich dann Resistenzen bilden, sondern man möchte dieses hochpotente Antibiotikum für die schweren Erkrankungen haben. Mhm. Und das hat leider überhaupt nicht geklappt, sondern es ist so, dass natürlich eine Pharmafirma, die jetzt so ein Medikament entwickelt hat und die Entwicklungskosten sind ja hoch, die wollen halt ihr Geld nicht nur wieder raus haben, die wollen auch, dass sich das hinterher amortisiert und die wollen dann verdienen. Und deswegen wurde das eben jahrzehntelang auch für ganz banale Infekte benutzt, für Harnwegsinfekte, sowas. Und nicht nur für zum Beispiel, in Amerika ist es zum Beispiel für Milzbrand und Pest nur noch zugelassen, muss man sich mal vorstellen. Also wirklich für ganz, ganz schwere Sachen oder eben für ganz schwere multiresistente Keime, die, was weiß ich, Lungenentzündungen machen oder so. So, aber wir haben die Situation, dass das Mittel eben auch für ganz banale Infekte und zwar sehr, sehr, sehr häufig verschrieben wird weltweit. Und aufgrund dieser wahnsinnig hohen Verschreibung von millionenfachen Verschreibungen ist dann praktisch ein Signal aufgetaucht, eine Nebenwirkung, die grundsätzlich eigentlich nicht besonders häufig ist, aber aufgrund dieser riesenhaften Verschreibung, weil es wie saure Drops über den Apothekentisch geht, merkte man dann plötzlich, dass auch Tausende von Patienten, zigtausende, in Deutschland jedes Jahr 40.000 Patienten schwerst krank werden davon. Und das hat aber Jahrzehnte gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, weil natürlich, das ist immer ein Kampf zwischen der Pharmafirma, die sagt, das ist alles nicht so schlimm, und dann eben den Patienten, die sagen, ich bin aber jetzt so krank, und dann gibt's dazwischen noch ganz viele Akteure, die am Anfang eigentlich ziemlich alles falsch gemacht haben, muss man sagen. Also unsere Gesundheitsaufsicht, also man kann ja eigentlich den Pharmafirmen jetzt den Vorwurf gar nicht machen, dass die da sowas auf den Markt bringen, was auch krank machen kann. Also was grundsätzlich eigentlich ein gutes Mittel ist für schwerste Infekte, aber eben auch in der Nebenwirkung krank machen kann. Sondern die Gesundheitsaufsicht, die Behörden, die müssen sagen, okay Leute, ihr habt da jetzt ein tolles Mittel, das macht aber auch in der Masse krank. Und in der Masse wollen wir nicht, dass das gegeben wird für irgendwelche banalen Infekte, die man auch, mit Penicillin behandeln könnte oder ganz ohne Antibiotika. Und da hat es halt wahnsinnig lange gebraucht, bis dann letztlich wirklich auch die Gesundheitsbehörden und die EMA, also die europäische Medikamentenaufsicht, reagiert haben. Das ist erst vor wenigen Jahren praktisch geschehen eigentlich. Und dann haben die halt Alarm geschlagen und so ist halt dieses Thema entstanden, und das Thema ist viel, viel größer, als man sich das vorstellen kann, weil eben die Verschreibungen so groß sind und immer noch sind. Also es ist leider nicht so, dass die Verschreibungen jetzt weder bei uns in Deutschland noch irgendwie weltweit großartig runtergehen, im Gegenteil häufig. Und daher gibt es dauernd, produziert dieses Mittel halt schwerste Krankheitsbilder, gerade bei jungen Leuten, weil behandelt werden eben Frauen mit Harnwegsinfekten, Männer mit Prostataentzündungen oder mit Nebenhöhlenentzündungen. Das sind meistens Leute, die sind irgendwo zwischen 20 und 40, stehen mitten im Leben, machen wahnsinnig viel Sport, in der Regel seltsamerweise auch. Das sind also keine Leute, die irgendwie so dann so Couch-Potatoes sind oder so. Genau, und dann nehmen die das Mittel, vielleicht möglicherweise sogar nur als Ohrentropfen oder so. Mhm. Und am nächsten Tag sind die krank und bleiben das. Mhm. Das muss man sich vorstellen. Also dagegen ist MS eine gutartige Erkrankung. Das dauert ganz lange, bis du da überhaupt irgendwie einen Behinderungsgrad entwickelst. Nee, bei den Fluoquinolonen bist du im Prinzip am nächsten Tag bettlägerig.
Wow.
Und dann kommst du, wenn du Pech hast, aus dem Bett nicht mehr raus, oder es ist ein langer, langer Weg und ein langer Kampf, bei dem dir auch keiner hilft, weil die Behörden sagen, kennen wir gar nicht. Die Krankenkasse sagt, was ist das denn? Noch nie was von gehört, von der Krankheit und so. Also es wird eben auch viel, es ist eine Krankheit, die sehr stark ignoriert wird, leider auch im Gesundheitssystem. Aber den gleichen Stellenwert hat, muss man sich tatsächlich vorstellen, vom Behinderungsgrad und von der Häufigkeit her, wie die häufigste neurologische Erkrankung Multiple Sklerose. Mhm. Also häufig ist auch diese FQAD. FQAD ist die Abkürzung für Fluoroquinolone Associated Disability, also Fluoroquinolone, also eine Erkrankung, die über Fluoroquinolone ausgelöst wird, so eine Behinderung. Ja. Disability heißt ja Behinderung sogar, weil eben die Patienten tatsächlich dann auf verschiedener Weise, da kommen wir gleich wahrscheinlich noch drauf, auf verschiedenen Ebenen einfach nicht mehr funktionieren können und nicht mehr leben können. Ne?
Ja.
Also schon sehr, sehr dramatisch.
Ja, du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet. Wir kommen hoffentlich gleich darauf, was wir auch dazu tun können. Du hast ja nicht nur ein Buch geschrieben, sondern hast ja eben auch da sehr, sehr viel Erfahrung in der Behandlung von Patienten. Fassen wir noch ganz kurz zusammen, diese Fluoroquinolon-Antibiotika, zu denen ja verschiedene Untergruppen gehören, wurden eben ursprünglich von verschiedenen Pharmaunternehmen entwickelt und auf den Markt gebracht. Bayer, AstraZeneca, Sanofi sind da bekannte Vertreter. In den 80er Jahren wurde eben das bekannte oder eines der bekanntesten Fluoroquinolon-Antibiotika entwickelt von Bayer. Und diese Nebenwirkungen, das schreibst du auch sehr schön auf deiner Webseite, die werden ja häufig heruntergespielt. Ne? Also sie gelten als extrem wirksam für eine Vielzahl von bakteriellen Infektionen, das hast du auch gesagt, darunter schwere Erkrankungen. Und deshalb sind wir ja wirklich auch froh und dankbar für die Fortschritte der Medizin. Aber was passiert eben, wie du es auch richtig gesagt hast, im Sinne einer kapitalorientierten, wachstumsorientierten Wirtschaft sind Pharmaunternehmen eigentlich eher gezwungen, gegenüber ihren Aktionären oder natürlich auch intrinsisch motiviert, einfach ständig zu wachsen und dann quasi diese, wie du es genannt hast, Waffen oder diese starken Mittel auch einzusetzen im Sinne einer wachsenden Gewinnspanne, dass eben das aber dann eben auch negativ verwendet wird. Also das heißt, wir haben eigentlich ein sehr, 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 sehr gutes Mittel, was im Extremfall angewendet werden kann, aber es wird immer mehr benutzt, um immer mehr Geld damit zu verdienen. Und deshalb sind ja, ich will jetzt keine Lanze brechen für Pharmaunternehmen, ich bin ja der größte, manchmal der größte Feind der Pharma, aber sie sind eben auch natürlichen Wachstumsmechanismen unterworfen und letztlich sind diejenigen, die in solche Firmen investieren, natürlich unter dem Vorwand, dass wir wirklich tolle Waffen gegen schwere Krankheiten entwickeln wollen, diese aber dann für alles Mögliche einsetzen, da muss man sich halt fragen, will ich das? Ja? Genauso wie ich mich frage, will ich in Rüstungsindustrie investieren? Ja, es könnte sein, dass ich mehrere 100% Kapitalrendite mache innerhalb von kürzester Zeit, aber was ist die Folge daraus?
Ja.
Und du hast jetzt eine Folge genannt. Die Folge sind übelste Nebenwirkungen und wir blenden hier mal ein paar davon ein. Das geht ja von ganz normalen Magen-Darm-Problemen über Hautreaktionen, Gelenk- und Sehnenschmerzen, über wirklich krasse Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme bis hin, wie du es eben nannst, zu dem FQAD, welches dann sofort zur Bettlägerigkeit führt und langfristige Auswirkungen auf das Gedächtnis und die kognitive Funktion hat.
Genau, nochmal ganz kurz zurück zu diesem Pharma-Thema. Also viele sagen dann halt auch, wie unethisch die Pharmaindustrie ist und so. Und du hast zu Recht gesagt, dass das ein Wirtschaftsunternehmen ist. Die sind natürlich auch ihren Aktionären was schuldig und sowas. Und die entwickeln Medikamente, um die zu verkaufen. So, und das ist völlig legitim. Und dass sie versuchen, so viel wie möglich zu verkaufen, finde ich auch legitim. Es ist nicht die Pharmafirma, die jetzt sagen muss, wir müssen uns selber beschneiden und wir wollen weniger Geld verdienen und wir setzen diese Mittel jetzt nur da und da ein, wo es ganz, ganz wichtig ist. Sondern das ist die Sache der Politik. Das ist die Sache der, also das sind die Schützer, also unsere Schutzmechanismen, die wir haben. Das sind halt Gesundheitsbehörden, die da sagen müssen, halt, da ist jetzt, also die Abwägung zwischen einem leichten Infekt und einem so gefährlichen Antibiotikum, die sagt uns, da darf man das nicht mehr einsetzen. Und das fehlt halt. Es fehlt der politische Wille zu sagen, was zum Beispiel total einfach wäre, zu sagen, das Mittel, das wird jetzt als Tablettenform vom Markt genommen, das gibt es jetzt nur noch intravenös. Und damit hast du auf einen Schlag das Problem eigentlich gelöst, weil kein Urologe wird in seiner Praxis einen Harnwegsinfekt mit einer Infusion behandeln und sondern also das wird dann eigentlich nur noch im Krankenhaus eingesetzt und die Krankenhäuser, die setzen das halt nur bei schweren Infekten ein. Also von heute auf morgen hättest du eigentlich das Problem, das gesamte Fluoroquinolon-Problem gelöst, aber der politische Wille dazu, der ist einfach nicht da. Und das nächste ist, du hast über diese Forschung gesprochen, die total wichtig ist. Ich habe neulich mal aus Spaß in der KI die Frage gestellt, was denn wohl in der Zukunft unser größtes Problem ist in der Menschheit. Und da kam nicht Klimawandel oder die vielen Kriege oder was es sonst noch alles zu erzählen gibt, sondern es kam das Problem der multiresistenten Keime, das wir in der Zukunft, und zwar wahrscheinlich schon in wenigen Jahren, nicht mehr beherrschen können, weil wir nicht genug moderne, gute Antibiotika nachproduzieren, so schnell wie sich die Keime halt verändern und resistent werden. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist ja heute schon ein Problem. Du gehst mit einem völlig banalen Knochenbruch oder was ins Krankenhaus, kriegst deine Platte eingesetzt oder sonst was und kommst mit einem schwersten Keim nach Hause, den du erstmal 10 Jahre nicht mehr los wirst. Also, der dann auch Wundprobleme macht und Wundheilungsstörungen und so. Also, es ist ja inzwischen schon gang und gäbe. Es ist ja überhaupt nichts Besonderes mehr. Und das wird also lawinenartig zunehmen aus meiner Sicht, wenn man nicht was dagegen tut, wenn man nicht sagt, okay, wir müssen andere Wege gehen, wir müssen eben auch Antibiotika entwickeln, die man nicht sofort über einen Ladentisch verkauft. Das müssten aber Universitäten machen und nicht die Pharma. Also das müsste ein anderer Forschungszweig sein dann. So. Aber das ist jetzt eigentlich nicht unser Thema, aber es ist eigentlich das, wenn man will, fast das interessantere Thema, weil es eben zu einem riesigen Problem werden wird in naher Zukunft.
Ja. Ja. Ich finde es trotzdem sehr spannend. Schreibt doch mal hier unten drunter multiresistente Keime, wenn ihr mehr dazu erfahren möchtet. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Interview mit dem lieben Dr. Stefan Pieper dahingehend auch. Ja. Lass uns jetzt gerne mal, wo wir ja viel über das Thema generell gesprochen haben, die Nebenwirkungen erwähnt haben, auch zu Lösungen kommen, zu Behandlungsmöglichkeiten kommen. Und ich glaube, dass da der erste und allerwichtigste Schritt ist, diese Behandlung erstmal das Absetzen des Antibiotikums, oder?
Ja, das Absetzen ist natürlich enorm wichtig, aber leider ist es so, dass viele Nebenwirkungen auch nicht dosisabhängig sind und schon mit der ersten Tablette du bestimmte Schäden setzt, die dann so kaskadenartig im Körper weitere Schäden dann nach sich ziehen. Aber andere Schäden, von denen weiß man, dass sie halt zunehmen mit erhöhter Dosis und dann immer schlimmer werden. Und deswegen ist das Absetzen absolut natürlich der erste Schritt. Das ist vollkommen klar. Ja, sobald man irgendwie merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Leider ist es ja so, dass viele Nebenwirkungen am Anfang so sind, dass man als Patient vielleicht das Gefühl hat, ja, das gehört zum Krankheitsgeschehen dazu. Wenn du eine schlimme Sinusitis hast, ja, dann ist die Schwäche und die Schmerzen und vielleicht auch irgendwelche Nervenschmerzen im Gesicht oder sowas, da denkt man ja, okay, das ist halt meine schlimme Nebenhöhlenentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung und ist doch klar, dass ich geschwächt bin und so. Deswegen, bis sich dann erstmal herausstellt bei vielen Patienten, dass das jetzt ein eigener Komplex ist und dass es sich hier um Nebenwirkungen handelt, das dauert selbst bei denen relativ lange. Und viele merken es gar nicht. Ich habe Zuschriften von Patienten, die erst nach 10 oder 20 Jahren realisiert haben, woran sie eigentlich mal erkrankt sind früher. Ja, also durch irgendwelche Pressemitteilungen oder so vielleicht so ein Video, wie du jetzt machst, dann denken die, was, da muss ich ja erstmal recherchieren, was habe ich denn damals vor 10 Jahren genommen? Ja, guck mal, das war das. Also die Dunkelziffer ist riesig, ja. Und dazu noch ein schönes Beispiel. Im Golfkrieg, im ersten Golfkrieg, Desert Storm, da wurde Ciprofloxacin, also der Hauptvertreter dieser Fluorquinolone, in millionenfachen Dosen den Soldaten, den US-Soldaten gegeben, um sie vor Milzbrand, also vor Anthrax zu schützen. Weil Anthrax ist ja eine biologische Waffe und die haben gedacht, Saddam Hussein, der hat bestimmt biologische Waffen auf Lager. Deswegen mussten die jahrelang oder vielleicht auch nur monatelang, auf jeden Fall so lange, wie sie im Kampfgebiet waren, mussten sie relativ hoch dosiert dieses Cipro nehmen. Und es kommt nicht von ungefähr, dass es ein sogenanntes Golfkriegssyndrom gibt, das inzwischen auch eine eigene ICD-Ziffer hat, was also natürlich nicht nur mit dem Fluorquinolon zu tun hat, aber wenn man sich die Symptome durchliest, dann erkennst du diese FQAD da 1:1 wieder. Ja. Und das heißt, da sind eben auch viele Kriegsveteranen, die genau dieses Krankheitsbild entwickelt haben. Total gesunde, die haben das nur präventiv gekriegt, die hatten noch nicht mal einen Infekt. Ne?
Ja, krass. Also, gehen wir mal da weiter durch, mehr oder weniger, also absetzen. Dann natürlich musst du wahrscheinlich erstmal die Schmerzlinderung auch in Betracht ziehen.
Ja,
ne? Also wahrscheinlich genau. Muss es dann erstmal weitere Schmerzmedikamente geben, um da überhaupt zu einem angenehmen...
Da fängt es schon an, schwierig zu werden, weil bei diesem Krankheitsbild sind eben einige Schmerzmittel, die man am liebsten nimmt, nämlich diese NSAR-Gruppe, also Ibuprofen, Diclofenac und so, die sind da halt nicht besonders günstig, weil die teilweise bestimmte Symptomenkomplexe auch enorm verstärken können. Dafür muss man einmal auf diese vier wichtigsten Baustellen eingehen, die diese Mittel macht. Also was am häufigsten und was direkt nach der Gabe passiert ist, dass die Leute, also dass ein bestimmter Nervenbotenstoff im Gehirn, der sich GABA nennt, dessen Rezeptoren werden durch diese Moleküle dieses Antibiotikums blockiert. Das heißt, die GABA-Wirkung, das ist eine sehr beruhigende Wirkung aufs Gehirn und angstlösend und schlaffördernd und sowas, die wird blockiert. Das heißt, das Erste, was viele Patienten merken, ist, dass sie völlig durch den Wind sind. Die sind ganz kirre, die sind total überängstlich, die sind panisch. Selbstmordversuche und Selbstmorde sind beschrieben in dieser Phase, in dieser ersten Phase bei Patienten. Die sind teilweise sogar psychotisch. Also Wahnvorstellungen und Depersonalisation, das heißt also, die erkennen sich sozusagen im Spiegel nicht mehr wieder. Also ganz krasse psychische Veränderungen, das ist das Erste, was die merken häufig. Und dann kommen halt Schmerzen dazu im Sehnenbereich, wie du es eben schon gesagt hattest, die Sehnen werden angegriffen und Sehnen und Muskulatur, Sehnenmuskelschmerzen, Nervenschmerzen und Erschöpfung. Das sind die vier Sachen. Und jetzt stell dir vor, so ein Patient, der jetzt so psychisch völlig dysfunktional ist und nicht mehr er selbst ist, der geht jetzt zum Arzt und sagt, und außerdem bin ich noch erschöpft und habe dieses Brennen in den Beinen. Der Arzt rollt einmal mit den Augen und schickt ihn direkt weiter zum Psychiater. Ja, das ist das Normale, was da passiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass es so Sendungen gibt wie deine jetzt, wo die Menschen hören, okay, ich muss das selber in die Hand nehmen. Ich muss meine Diagnose selber stellen sozusagen. Das hilft ihnen häufig niemand dabei. Sondern ich muss sagen, okay, da ist irgendwas im Gange, was jetzt ganz, ganz seltsam ist. Das hat mit dem Antibiotikum zu tun. Und da muss ich mich jetzt drum kümmern.
Ja. Also es ist nicht wichtig, dass es Sendungen wie meine gibt, sondern es ist wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die da allumfassend recherchieren, aufklären. Und ich meine, du hast ja dein ganzes Behandlungsprotokoll nicht mal eben mit einem kleinen Fußzeh erreicht, sondern jahrelang darunter geforscht und natürlich eben auch ständig weiterentwickelt. Und dementsprechend, ja, vielen lieben Dank, möchte ich das gerne an dich zurückgeben, dass es dich da gibt und du dir auch die Zeit nimmst, weil du bist ja mit Sicherheit von Patienten überflutet und hast auch dein eigenes Leben noch. Also nochmal vielen lieben Dank. Du hast ja auch, wenn ich auf deiner Praxis-Webseite schaue, verschiedene Heilkünste. Ich finde dieses Wort so toll. Unter anderem ist da ja eben auch die Ernährung genannt, welches ja fast in jedem Krankheitsbild ja auch eine Rolle spielt. Ausgewogene Ernährung, denke ich mal, ist die reich an Antioxidantien und entzündungshemmenden Nährstoffen, wird wahrscheinlich eine Rolle spielen. Gerade wenn Schmerzen im Spiel sind, chronische Entzündungen im Spiel sind, dann sollte ich wahrscheinlich auf letztlich eben Pflanzenstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Omega-3-Fettsäuren, weiß ich nicht, MSM, Vitamin C und so weiter zurückgreifen, um auch da eine unterstützende Wirkung zu erzielen, oder?
Ganz genau. Also Ernährung ist ein ganz großes Standbein in dieser Therapie. Und dazu muss man wissen, dass eben einer der großen Angriffspunkte der Fluorquinolonen sind unsere Kraftwerke, die Mitochondrien. Den Ausdruck, den kennt ja inzwischen schon fast jeder. Und zwar deshalb, weil Früher hießen die Fluorquinolone Gyrasehemmer, weil Gyrase das Enzym ist, was halt innerhalb der Bakterien gehemmt wird von dem Mittel. Und dieses Enzym, das oder die Blockierung dieses Enzyms verhindert dann, dass das, dass die Bakterien ihre Genregulationen fortführen können und sich vermehren können und so. Also es ist also im Prinzip eigentlich eine DNA-Blockade, ein DNA-Gift, ein Gengift. Mhm. Und blöderweise ist diese Gyrase aber im menschlichen Körper als sogenannte Topoisomerase auch vorhanden. Und zwar in den Mitochondrien. Und die Analogie ist ja interessant, weil man die Zellbiologen, die sagen ja, das ist die sogenannte Endosymbiontentheorie, dass Mitochondrien, unsere Kraftwerke in unseren Zellen, eigentlich ursprünglich mal vor 1 Milliarde Jahren eingewanderte kleine Zellen waren, kleine Bakterien waren, die in großen Zellen einverleibt wurden. Die kleinen Zellen wurden geschützt, die großen Zellen kriegten dann das Kraftwerk, die Energie dazu, also eine sogenannte Symbiose. Und deswegen muss man die Mitochondrien haben auch ihre eigene zirkuläre DNA, also die haben halt eine Autoregulation sozusagen. Und genau an der Stelle, weil es ja halt auch ehemals mal Bakterien waren, an der Stelle greift nun leider dieses Mittel, dieses Fluorquinolon eben auch an und die Mitochondrien leiden darunter enorm. Und das wiederum führt zu einer enormen Radikalflut, also freie Radikale kommen innerhalb der Atmungskette dann vor, aus einem gut funktionierenden Mitochondrien wird dann plötzlich irgendwie so eine Radikalschleuder, die halt also mehr Schaden verursacht als Energie bildet. Die Zelle schafft es gar nicht, die so schnell abzuschalten, wie die Schaden anrichten kann. Das ist wie so ein Kohlekraftwerk, was gerade irgendwie an verschiedenen Stellen irgendwie völlig marode wird und schwarzen Rauch ausstößt oder so. Also wirklich schlimm, völlig dysfunktionale Mitochondrien, die dann eben die nächste Gruppe nebenan sozusagen auch noch ansteckt, weil die Radikalflut so zunimmt und dann die anderen Mitochondrien auch noch bombardiert werden, die es vielleicht bisher überlebt haben. Also es ist eine Kaskade, ein Teufelskreis, aus dem kommt die Zelle überhaupt nicht wieder raus. Ne? Und da ist die Ernährung so wichtig, weil die Ernährung kann eben dazu führen, dass man mehr Antioxidantien in die Zelle bringt, der Zelle hilft, die freien Radikalen zu binden, abzubauen. Die Ernährung kann ja noch viel mehr, die kann eben auch eine radikalarme Ernährung gibt es ja. Also zum Beispiel in Richtung Low Carb oder Fastenbereich, da hat man ja dann eine Zellsituation, in der viel, viel weniger Radikale überhaupt gebildet werden. Und deswegen ist das ja auch so eine enorm gesunde Ernährungsform, wenn man halt einfach weniger isst oder bestimmte Sachen wie Zucker und Kohlenhydrate weglässt, weil ja die Mitochondrien viel, viel besser mit der Fettverbrennung klarkommen als mit der Zuckerverbrennung. Ja. Also insofern hast du völlig recht, das ist das Standbein Nummer 1, was jeder Patient auch selber, ohne eigentlich überhaupt zum Arzt gehen zu müssen, schon starten kann, ist die Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel oder eben auch innerhalb der Nahrung tatsächlich so Superfood-Geschichten wie Grüntee oder wie Kurkuma und sowas, was eben enorm hilfreich ist, um die Zellfunktionen wieder zu verbessern.
Ja, vielen lieben Dank, dass du das so gut erzählt hast. Und für all diejenigen, die da Interesse haben, ich habe einen tollen Ernährungsplan, den wir hier kostenlos verlinken. Schau da einfach im angepinnten Kommentar oder in der Beschreibung. Der ist auch von deinem lieben Kollegen Dr. Kurt Mosetter inspiriert und auch aus meiner Zeit des Hippocrates Health Centers in Florida, die ja schon seit über 50, 60 Jahren auch alternativ bei Krebs, bei vielen anderen Symptomen helfen. Und da sind eben genau diese Lebensmittel im Vordergrund, die extrem reich sind an sekundären Pflanzenstoffen, beispielsweise Gerstengrassaft, ne, eines der Mittel schlechthin, wenn er noch ganz frisch ist, der ganz viele Enzyme, Mineralstoffe und natürlich eben auch sekundäre Pflanzenstoffe enthält. Der Grüntee mit den angesprochenen Katechinen, sehr, 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 sehr wichtig. Und dann eben solche Sachen finde ich eben ganz wichtig. Vitamin D sowieso, ne? Magnesium, Omega-3 und MSM, die dann extrem eben auch die Entzündungen dämmen können. Also das heißt, dort auch, wie du es richtig gesagt hast, weniger essen, vielleicht weniger Volumen, vor allem eben auf auch Zucker verzichten, weil der ja genau das Gegenteil macht, ne, erhöht die Entzündungen wiederum. Und da eben auch auf frische Lebensmittel zu setzen, zum Beispiel ein paar Sprossen mal selber anzubauen, ja, die die extrem relevant sind. Grünes Blattgemüse zu essen, also den Regenbogen essen, ja, also gerade wenn wir im Sommer vielleicht sind, die ganzen Beeren, die heimischen Beeren zu essen und ja, da einfach drauf Wert zu legen, dass wir wirklich diese einfache Stellschraube richtig machen, denn das ist, wie du sagst, ne, ohne dass wir irgendwie angewiesen sind auf einen Arzt, können wir das sehr, sehr gut umsetzen. Und lass uns gegen Ende gerne nochmal auf weitere Behandlungsmöglichkeiten eingehen. Also wir haben jetzt ja natürlich gesagt, okay, zunächst mal das Absetzen des Antibiotikas, dann die Schmerzlinderung, dann die Ernährungsumstellung und dann gegebenenfalls eine langfristige Rehabilitation zu machen über verschiedene Dinge, die du ja auch ganzheitlich einsetzt, vielleicht Akupunktur, vielleicht Chiropraktik, vielleicht Homöopathie. Was schlägst du da noch vor oder was hat sich bei dir als gut bewährt?
Ja, also es gibt natürlich eine Menge Sachen, die man rundherum eben auch noch machen kann. Das hast du gerade schon erwähnt. Wobei der Hauptansatz aus meiner Sicht die orthomolekulare Therapie ist. Das heißt, Stoffe, in der Regel Naturstoffe, zu geben, die gezielt an bestimmten Punkten dann Veränderungen hinkriegen, genau an den Punkten, wo dann beispielsweise diese Schadstellen sind, wo die Krankheit ausgelöst wird. Also wirklich ganz, ganz kausal. Ein gutes Beispiel wäre jetzt, dass man heute weiß, dass die Sehnenschäden, die entstehen, die relativ schnell auch häufig entstehen, also da hat man dann beispielsweise nach 2 Wochen Patienten, junge, drahtige, gesunde Patienten, die haben dann einen Achillessehnenriss aus voller Gesundheit heraus oder einen Leistenbruch oder sowas. Also Kollagenschäden sind das. Wie kommen die zustande? Die kommen zustande, weil in dem Fall die Fluorquinolone körpereigene Enzyme aktivieren, die sogenannten Matrix-Metalloproteinasen, die eigentlich dafür da sind, altes und nicht mehr funktionelles Kollagen abzubauen, was ja immer überall ist, irgendwie bei einer Narbenbildung, überschießende Narbenbildung oder was auch immer. Dafür, dieses Enzym ist also wichtig im Körper. Dann wird das überschießend aktiviert und dann greift dieses Enzym plötzlich gesundes Kollagengewebe und eine gesunde Achillessehne an zum Beispiel. So, und dann gibt es Naturstoffe, die können genau diese Aktivität dieser Matrix-Metalloproteine hemmen und wieder runterfahren. Das ist zum Beispiel Ashwagandha, mal als ein Beispiel, oder Propolis, also ein Bienenstoff. Und das sind halt Stoffe, die kann auch jeder eben ohne zum Arzt zu gehen benutzen und einsetzen. Und die sind halt extrem wirksam dann gegen bestimmte ganz gezielte Mechanismen, die dann diese Schäden anrichten. Und so gibt es ganz vielfältige, aber sehr, sehr gezielte Therapieformen im Bereich dieser sogenannten Orthomolekularmedizin, wo man halt Stoffe hat, die meisten eben irgendwelche Mineralien, Vitamine, Naturstoffe, aber auch eben, wie du eben hast, von den Polyphenolen und von den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen geredet oder von Omega-3-Fettsäuren. Das sind alles Sachen, die halt extrem wichtig sind, um die Zellgesundheit zu stabilisieren, damit die Zelle sich auch wehren kann, damit die halt Reparaturvorgänge in Gang bringt. Die Mitochondrien sind ja nun mal auch, wenn die betroffen sind, dann geht ja auch die Energie runter. Das heißt, die Zelle, die für die Reparaturvorgänge enorm viel Energie bräuchte, hat die dann einfach gar nicht für die Reparaturvorgänge. Und da beißt sich die Katze meistens schon in den Schwanz. Das heißt, man muss eben der Zelle helfen, energetisch besser aufgestellt zu sein. Ne?
Ja, stark und schön, dass du es erwähnst. Du hast ja unter anderem auch ein Buch geschrieben dazu, wahrscheinlich das einzigste Buch, was auf dem Markt ist, über den Springer Verlag. Das hast du ursprünglich, glaube ich, geschrieben für Ärzte und Therapeuten und mittlerweile ist es natürlich eben auch ein ganz beliebtes Buch für Menschen, die davon betroffen sind. Ne? Magst du da so ein bisschen was noch erzählen?
So ist es, genau. Also das war ursprünglich mal gedacht als Buch, um dem Hausarzt oder dem behandelnden Arzt einen kleinen Führer an die Seite zu geben. Wie kann ich denn dem Patienten jetzt gut helfen? Und das ist auch kein Riesenschmöker, sondern das kann man an einem Wochenende durchlesen und dann weiß man auch schon mal ganz viel, wie man also so erste Hilfe machen kann. Hat aber leider keinen interessiert im medizinischen Bereich, also wenig jedenfalls. Die meisten Zuschriften, die ich kriege und die meisten, von denen ich weiß, dass sie es kaufen und es ist tatsächlich bei Springer Nature ist es ein Bestseller geworden, sind die Patienten. Die kaufen es, die machen sich auch die Mühe, diese biochemischen Mechanismen zu verstehen und dann natürlich auch das Wichtige sind natürlich die Kapitel für die Therapie, die mit drin sind und auch für die Diagnostik. Ich habe auch so einen Diagnostikalgorithmus entwickelt, also Diagnosekriterien entwickelt, damit jeder Patient halt einfach ganz simpel mit Ankreuzen sehen kann, so habe ich überhaupt jetzt diese Nebenwirkungssyndrom, habe ich überhaupt FQAD oder habe ich das gar nicht?
Ja, vielen lieben Dank. Wir haben es hier mal eingeblendet und zudem empfehle ich die Homepage von dir, praxis.drpieper.de. Eine wunderschön gemachte Homepage, auch wenn sie sehr simpel aufgebaut ist. Du hast direkt auf der Startseite einen schönen Spruch und der heißt, immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige. Immer ist der wichtigste Mensch, der dir gerade gegenübersteht. Immer ist die wichtigste Tat die Liebe. Ja, und das merke ich natürlich auch in deinen Ausführungen, lieber Stefan, dass du da von Liebe durchdrungen bist und den Menschen wirklich helfen willst. Also vielen lieben Dank, dass du ja deine Zeit, dein Engagement, deine Leidenschaft zur Verfügung stellst und auch deiner Verantwortung dir bewusst bist. Da brauche ich dich gar nicht jahrelang kennen, um das zu merken. Vielen Dank.
Ja, danke, dass du es erwähnst, den schönen Spruch, das ist wirklich so.
Ich möchte zum Schluss wirklich dich bestärken und dir sagen, liebe Zuschauer, dass du die Kraft hast, dich wieder zu erheben. FQAD mag dein Leben vielleicht verändert haben und du hast dir vielleicht schon mal gedacht, wie soll das nur weitergehen? Aber es definiert nicht, wer du bist. Du bist stärker, als du denkst und du hast die Fähigkeit, den Weg zur Heilung zu gehen. Und es gibt Menschen wie Dr. Stefan Pieper, die dich dabei unterstützen, denn die richtige Unterstützung, sei es durch Ernährung, Bewegung, passende Behandlung, die wichtigsten Tipps, dass sich mal jemand in den Arm nimmst, die sind da. Du darfst sie eben annehmen und du letztlich bist der Held deiner eigenen Geschichte. Also lass uns gemeinsam die Herausforderung annehmen, deine Gesundheit oder deine Kontrolle über deine Gesundheit zurückgewinnen und denke daran, dass du nicht alleine bist. Wir alle sind zusammen auf der Reise und das wünsche ich dir und natürlich, wenn es dir gefallen hat, leite die Episode auch gerne weiter. Ein Like schadet bestimmt auch nicht und insofern check doch mal vielleicht Praxis Dr. Pieper aus. Ich weiß, lieber Stefan, du bist wahrscheinlich ausgebucht, aber das Buch steht natürlich unlimited zur Verfügung, oder?
Natürlich, klar, das stimmt. Dir auch vielen Dank, Christian. Toller Einsatz.
Also, sag ich auch heute wieder, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, trink deinen grünen Tee, mach die Dinge, die dir Spaß machen und gute Heilung. Und bis ganz bald, dein Stefan und dein Christian.
Wie schön, dass du bei dieser Folge dabei warst. Alle zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Lass gerne eine Bewertung für den Podcast da. Jeden Donnerstag und Sonntag wartet eine neue Folge auf dich. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie ihrer Gesundheit zukünftig wieder mehr Beachtung schenken. Du findest Mr. Brokkoli auch auf YouTube, Instagram, auf seinem Blog und bei School. Wenn du Fragen oder Anregungen für künftige Podcast-Episoden hast, melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag. Wünsche dir das ganze Mr. Brokkoli-Team.